Hey, ich bin's, Victoria. Bevor wir hier gleich wieder abtauchen in ein Thema in aller Tiefe, kurz in eigener Sache. Wir brauchen eure Stimme für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises. Da stimmt ihr ab, welchen Podcast ihr am liebsten hört. Wir würden uns über euren Klick unglaublich freuen. Den Link zur Abstimmung findet ihr in den Shownotes. Danke für eure Unterstützung. Und jetzt geht's los.
Der Angriff auf den sächsischen SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl sorgt parteiübergreifend für Entsetzen. Matthias Ecke war in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste.
Kurz zuvor hatte es in der Nähe schon eine Attacke auf einen grünen Wahlkampfhelfer gegeben.
2800 Angriffe gegen Parteimitglieder und Repräsentantinnen und Repräsentanten von Parteien wurden allein im vergangenen Jahr gezählt. Und knapp die Hälfte davon waren Attacken gegen die Grünen. Darum schauen wir uns in dieser Folge an, warum vor allem die Grünen so hart attackiert werden und das von unterschiedlichen Seiten. Wir gehen auf Spurensuche, zusammen mit NDR-Journalist Robert Bongen vom Politikmagazin Panorama. Er hat schon vor dem Angriff letzte Woche zur Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker recherchiert. Robert erzählt uns, warum Kritik wichtig ist, Hass und Angriffe aber am politischen Diskurs nagen und an der Demokratie. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 7. Mai. Hallo Robert.
Hallo Viktoria. Die Angriffe auf Politiker, die werden ja seit Jahren statistisch festgehalten. Und was mich da so ein bisschen geschockt hat, dass 2023 ist nach Auskunft der Bundesregierung knapp insgesamt 2800 Angriffe auf Parteimitglieder und Repräsentanten von Parteien gab. Also Straftaten, Gewaltdelikte wie Körperverletzung, Äußerungsdelikte, Bedrohung, Beleidigung, Nötigung und so weiter. Und fast die Hälfte davon, nämlich 46%, waren Attacken gegen Repräsentanten der Grünen. Das waren 2023, um es absolut zu sagen, 1219 Angriffe. 1219. Wenn man es mal zum Vergleich sieht, was bei der AfD los war, da gab es 478 Angriffe auf AfD-Mitglieder.
Gewalt ist natürlich nie okay, egal gegen welche Parteimitglieder.
Genau. Ich fand es total krass, dass das insbesondere im letzten Jahr so zugenommen hat. Das hat natürlich schon etwas mit einer gesellschaftlichen Stimmung zu tun. Den Anstoß für diese Recherche hat ehrlich gesagt meine Mutter gegeben. Denn die schickt mir seit Monaten so kleine Bilder und auch mal kurze Videos, mal über WhatsApp, mittlerweile auch mal über Instagram. Und die haben alle die Grünen zum Thema. Die hat sie dann meistens von irgendwelchen Bekannten bekommen, wurden in irgendwelchen Gruppen gepostet, in denen sie ist. Und die leitet sie mir dann weiter. Es sind dann halt also ganz normale Leute, die gar nicht so medienaffin sind, also vielleicht etwas naiv vielleicht sogar an die Sache rangehen. Das sind also keine grünen Hasser, das sind keine Rechtsradikalen oder so.
Grün, grün, grün sind alle ihre Lügen.
Putin blickt neidisch auf die Grünen, die in 6 Monaten ein Land vernichten, ohne einen Schuss abzugeben.
Wer die Grünen wählt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Weitere 100 Milliarden für Klima, Gender und Migrantenwahn.
Das nervt sie irgendwie total. Beleidigungen, ad hominem, die nichts mit der Sache zu tun haben. Also pure Polemik, purer Hass im Endeffekt. Und das Zweite, und das ist eigentlich das Interessantere, da sind immer wieder Sachen dabei mit irgendwelchen angeblichen Forderungen oder Behauptungen der Grünen, wo sie mich dann fragt, kann da was dran sein? Kannst du das mal checken? Und ich habe das am meisten irgendwie so sportlich genommen und habe gesagt, okay, ich gucke mir das mal an.
Einfamilienhäuser verbrauchen zu viel Fläche und Energie. Deswegen wollen die Grünen sie verbieten.
Da kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln. Stimmt es wirklich? Also knapper Wohnraum, viel Energieverbrauch, das ist irgendwie so ein ganz typisches Beispiel. Da könnte was dran sein.
Und ist da was dran?
Das bezieht sich, dieses konkrete Beispiel, wahrscheinlich auf ein Spiegel-Interview von Anton Hofreiter im Februar 2021, haben wir herausgefunden. Der war damals noch Fraktionschef. wo er gesagt hat, dass der Bau von Einfamilienhäusern aus ökologischen Gründen schlecht sei, weil das zu viel Fläche und Energie verbrauche. Von dem Verbot, muss man ehrlich sagen, war da überhaupt keine Rede. Hofreiter hat nämlich in einem Interview auch gesagt, natürlich würden die Grünen nicht die eigenen vier Wände verbieten wollen. Aber herausgepickt wurde nur dieser eine Satz und dann auch verbreitet. In Telegram-Gruppen ist es tatsächlich auch schon so eine Art Volkssport geworden, die Grünen zu bashen und auch Desinformation zu verbreiten. Das sind alles so Gruppen, naja, die werden vom Verfassungsschutz mittlerweile in diesen Phänomenbereich Delegitimierung des Staates eingeordnet. Also Menschen, die nicht mehr so wirklich glauben, dass der Staat demokratisch legitimiert ist.
Und ja, das muss man auch mal sagen. Natürlich gibt es an den Grünen wie an anderen Parteien auch genügend Positionen, die man irgendwie kritisieren kann. Einer der größten Diskussionspunkte in den letzten Monaten war das umstrittene Heizungsgesetz.
Genau. Da muss man einfach ganz klar sagen, dass grundsätzliche Kritik an den Grünen total legitim ist. Man kann und muss die Regierung kritisieren, auch hart kritisieren. Habeck für sein Heizungsgesetz, Baerbock für ihre Position zu Russland oder im Nahen Osten, Cem Özdemir für seine fehlende Positionierung in der Gentechnik, Lisa Paus für die Kindergrundsicherung. Das ist alles wichtig. Man muss aber, glaube ich, immer wieder sagen, das muss alles im legitimen Rahmen sein und sozusagen im fairen politischen Diskurs.
Und wenn es dann darüber hinausgeht, dann ist es also dieses grünen Bashing, dieser Begriff wird in letzter Zeit viel verwendet, um dieses Phänomen zu beschreiben. Und das findet nicht nur auf Social Media statt, sondern auch in der Politik bei verschiedensten Parteien.
Das geht eigentlich quer durch den Garten. Sarah Wagenknecht hat die Grünen vor einiger Zeit als gefährlichste Partei Deutschlands bezeichnet. Das ist schon interessant angesichts der Tatsache, dass da ja auch noch eine AfD ist, die ja zum Teil als rechtsextremistisch eingestuft ist. Und auch von der FDP gibt es immer mal wieder so Attacken. Aber was sozusagen für uns so die neue Qualität war, dass auch aus der Union da immer mehr Angriffe dieser Art kamen. Und das hat schon eine neue Qualität, weil bei der Union ist am Ende der Impact natürlich viel größer. CDU-Chef Friedrich Merz hat ja im Laufe des letzten Jahres zum Teil sehr, sehr heftig gegen die Grünen gewettert, hat sie mehrfach als Hauptgegner bezeichnet.
Die Hauptgegner in dieser Bundesregierung.
Das ist im Grunde genommen noch vollkommen im Rahmen. Schwierig wird es dann, wenn zum Beispiel Mario Vogt, seines Zeichens CDU-Chef in Thüringen und dort Spitzenkandidat, von einer Energiestasi spricht im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz. Also der hat der Bild-Zeitung gesagt, Robert Habeck wolle die Energiestasi einsetzen, um wie in einem Schnüffelstaat den Menschen in den Heizungskeller zu gucken.
Ganz kurz, ihr habt Friedrich Merz und Mario Vogt auch um Stellungnahmen gebeten, aber keine Antwort erhalten.
Besonders eklatant sind halt diese DDR-Vergleiche, also diese Vergleiche mit einem Unrechtsregime, die immer wieder kommen. Und ins gleiche Horn bläst da auch zum Beispiel Markus Söder, CSU-Ministerpräsident beim politischen Aschermittwoch in Passau, der die grüne Umweltministerin Steffi Lemke als diese Margot Honecker bezeichnet.
Diese grüne Margot Honecker, liebe Freundinnen und Freunde, ja? Die Grünen machen so viel Mist, eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde.
Also beim politischen Aschermittwoch, da gibt's schon immer einen derben Schlagabtausch, trotzdem ein sehr harter Vergleich und eben wieder ein DDR-Bild.
Die DDR-Vergleiche haben wir sehr oft gefunden, auch vielfach bei Politikerinnen und Politikern aus der Union. Zum Beispiel in einem Post von der CDU-Bundestagsabgeordneten Jana Schimke aus Brandenburg. Die hat im Januar bei X, früher Twitter, geschrieben, es geht nicht nur um Agrardiesel, es geht um die gesamte Wirtschaft in diesem Land, in diesem unserem Land. Und jetzt, die Ampel reagiert elitär, weltfremd und abgehoben. Ein bisschen wie 89. Bisschen wie 89, was meint sie? Und da wir bei Panorama hin und wieder die Stimmung so im Wahlkampf beobachten und dann auch mal vor Ort sind, sind wir dann nach Zossen gefahren, in Brandenburg, dem Heimatwahlkreis von Jana Schimke, wo es eine Veranstaltung gab, da ging es um eine Aufnahmeeinrichtung in der Nähe. Die Stimmung, muss man sagen, war total moderat. Dort hat dann aber mein Kollege Timo Robben mal bei Jana Schimke nachgefragt, was sie denn gemeint hat mit diesem Post. Und im Interview hat sie dann gesagt, den Vergleich habe sie ganz bewusst gewählt, weil sie die aktuelle Regierung wie die Eliten damals 1989 wahrnehme. Also die DDR-Eliten, muss man jetzt ganz klar sagen. und insbesondere die Grünen, die nicht mehr merken würden, was das Volk wolle.
Indem Sie solche Vergleiche aufstellen, heizen Sie dann nicht die Verrohung des Diskurses an?
Das kann man durchaus unterstellen, absolut. Nur ich gebe wieder, was ich hier erlebe und was ich hier erfahre. Das ist ein Empfinden, was man in den neuen Ländern hat, dass vieles, was in der Politik im Moment passiert, nicht rechtens ist, nicht in Ordnung ist, nicht im Rahmen der demokratischen Gepflogenheiten stattfindet. Und diesem Empfinden geben die Menschen Ausdruck. Und ich habe es ein Stück weit auch getan.
Hier findet ja alles im Rahmen der demokratischen Gepflogenheiten statt, sonst hat man halt ein Problem.
Und man muss hier aber auch mal sagen, dieser Satz, der bezog sich erstmal auf die Ampel, also auf die Regierung insgesamt. Aber vor Ort hat sie dann bestätigt, sie meint vor allem die Grünen und hat das Gefühl, bei sich im Wahlkreis, da meinen die Leute auch die Grünen.
Genau. Es ist ganz oft so, haben wir festgestellt, wenn die Ampel gemeint ist, sind es am Ende die Grünen. Ganz selten die FDP, hin und wieder die SPD.
Okay, und diese Stimmung, die dann offenbar in Teilen der Bevölkerung existiert, die landet dann zum Beispiel in Form von WhatsApp-Nachrichten bei deiner Mutter.
Genau, in diesem Fall dann in Form eines Postings bei X und würde dann natürlich auch entsprechend noch in anderen sozialen Medien verbreitet. Da haben wir es auch gefunden. Bei Jana Schimpke, in ihrer Antwort gibt sie ja zu, dass sie im Grunde genommen so bewusst ein bisschen zündelt, so dieses billige Fischen um Wählerstimmen. Ich gebe ja nur wieder, was das Volk denkt, obwohl sie eigentlich weiß, dass es nicht so ganz in Ordnung ist. Ganz interessant ist übrigens in diesem Zusammenhang, dass Markus Söder beim politischen Aschermittwoch in Passau einen Gag gebracht hat. Er hat nämlich gesagt, ich habe eine Frage.
Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde, als Schutzhund, ja?
Kevin Kühnert, das ist ja der Generalsekretär der SPD und Ricarda Lang, die Parteichefin der Grünen.
So, großes Gejohle im Saal. Mhm. Was man aber wissen muss, dass dieser Gag schon vor langer Zeit in diesen Telegram-Gruppen verbreitet worden ist. Das heißt, ursprünglich kam er daher. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass Markus Söder diese Gruppen scannt und den da direkt geklaut hat, aber wahrscheinlich hat ihn über irgendwelche Umwege hat ihn dieser Gag erreicht.
Ihr habt Markus Söder auch um Stellungnahme gebeten, aber auch hier keine Antwort bekommen. Dieser Witz mit Ricarda Lang und Kevin Kühnert, der ist nicht nur beim politischen Aschermittwoch in Passau aufgetaucht.
Dieser Witz stand auf einem Plakat mit Konterfeis von Ricarda Lang und anderen grünen Politikerinnen und Politikern. Dieses Plakat hing vor dem Veranstaltungsort des politischen Aschermittwochs in Biberach.
Am politischen Aschermittwoch haben die Grünen eine Veranstaltung wegen gewalttätiger Proteste abgesagt. Im baden-württembergischen Biberach hatten mehrere hundert Demonstranten Blockaden errichtet, Polizisten mit Gegenständen beworfen und Fahrzeuge beschädigt.
So kommt es halt auch wieder in diese Realität, die längst nicht mehr nur in den Telegram-Gruppen stattfindet, sondern halt entsprechend dann auch draußen und dann im Zweifel konkret in gewalttätige Szenarien endet.
Und was ist der Ursprung von dieser Aggression?
Das haben wir uns natürlich auch gefragt und haben mit einer Politikwissenschaftlerin über dieses Thema gesprochen, mit Professor Jasmin Riedl von der Bundeswehr-Uni in München. Und die hat uns erklärt, dass die Grünen für sehr liberale Werte stehen würden.
Hinzu kommt aber, dass für die großen Transformationsfragen, die wir schlichtweg jetzt auch haben seit vielen Jahren, dass da die Grünen eben auch für die Veränderung stehen, die vielleicht die ein oder anderen Personen auch als ungemütlich erachten.
Also diese großen Transformationsfragen, die drei, ich nenne es mal Kulturkampfthemen, Migration, Klimawandel, auch die Leugnung des Klimawandels und das Thema Frauenrechte, Gleichstellung. Und diese großen Themen dieser Zeit sind natürlich die, die gerade polarisieren. Da gibt es halt irgendwie viele Angriffsflächen. Das reicht im Zweifel dann tatsächlich auch in den privaten Lebensraum von dem einen oder anderen rein. Und das gefällt dann natürlich auch vielen nicht. Aber es legitimiert natürlich solche Angriffe 0,0. Das hat uns auch Jasmin Riedel gesagt.
Harte politische Auseinandersetzungen gab es immer schon, aber man hat dem politischen Gegner nie die demokratische Legitimation sozusagen versucht abzusprechen. Die Angriffe im Sinne einer Delegitimierung des politischen Gegners, die haben eine neue Qualität, weil sie zum einen sehen wir sie erst in dieser Häufigkeit und Intensität so seit 21, seit die Grünen mit in der Bundesregierung sind. Und sie kommen eben zunehmend auch aus der politischen Mitte.
Von politischen Mitteparteien wie der Union, die im Grunde genommen eine andere politische Mittepartei wie die Grünen angreifen.
Also offenbar ist für die Expertin Professor Jasmin Riedel vor allem eine Delegitimierung der Grünen, wie sie es nennt, besonders problematisch. Was meint sie damit genau?
Im Kern ist es, dass man dem politischen Mitbewerber abspricht, ein legitimer Mitbewerber zu sein. Also eher kein Gegner, sondern fast mehr quasi ein Feind zu sein. Man spricht dem Mitbewerber ab, dass er im Zweifel auch regieren kann, so wie es halt in der Demokratie möglich ist. Und das geschieht durch Verächtlichmachung, durch Verbreiten von Desinformation und auch durch Vergleiche mit Diktaturen und Unrechtsregimen. In diesem Zusammenhang hat Jasmin Riedel auch nochmal erklärt, warum gerade dieser Vergleich mit dem DDR-Unrechtsregime höchst problematisch ist.
Wenn man den Gedanken weiterspinnt, könnte man ja auf die Idee kommen, dass man mit den Grünen, vor allen Dingen den Grünen in Regierungsverantwortung, auf eine Art grüne Diktatur hinsteuern würde. Höchst problematisch und zumal auch sachlich falsch, weil die Entscheidungen, die getroffen werden, werden ja getroffen in demokratisch legitimierten Entscheidungsfindung, Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Das sind ja ganz klare Prozesse für die Politikgestaltung oder auch für das Verabschieden, für das Beschließen von Gesetzen in Deutschland. Und das hat ja nichts mit einer Diktatur zu tun.
Wie gehen die Grünen denn selbst mit diesen Anfeindungen jetzt in dieser Größenordnung um?
Wir haben da mit Emily Bühning, der politischen Geschäftsführerin der Grünen in Berlin, gesprochen und die nehmen das schon sehr, sehr ernst. Die schauen sehr genau auf dieses Thema Desinformationen, haben da auch ein Monitoring.
Wir haben da umfängliche Analysen gemacht und Strategien entwickelt, wie wir damit umgehen. Wir melden jetzt mehr, wir haben die Sachen im Blick, um da eben auch schnell reagieren zu können, um auch Tatsachen dann richtig zu stellen.
Sie schulen ihre Mitglieder, die Kandidaten, damit sie wissen, wie sie auf den Marktplätzen mit den Leuten sprechen sollen, wie sie entsprechend auch mit Hass und Hetze umgehen, mit Desinformationen, sowohl in der realen Welt als auch in Social Media zum Beispiel.
Und wie ist das denn bei den Parteimitgliedern selbst? Haben die auch ein schlechteres Bild mittlerweile von der eigenen Partei? Oder schweißt sowas eher zusammen, wenn man von außen angegriffen wird?
Ich glaube eher Letzteres. Was dafür spricht, ist übrigens auch, dass es immer mehr Mitglieder gibt. In diesem Jahr hat uns die Zentrale der Partei in Berlin mitgeteilt, gab es bis Anfang April über 10.000 Parteieintritte. Zum Vergleich, im Jahr 2023 hatten die Grünen insgesamt fast 9.200 Eintritte, also jetzt schon mehr als im gesamten Jahr 2023. Jetzt muss man sagen, dass alle Parteien einen gewissen Zulauf hatten, insbesondere Anfang des Jahres, seit der Korrektivberichterstattung über das Treffen von Potsdam. Also es gibt so eine gewisse Politisierung in der Gesellschaft, aber besonders profitiert davon haben tatsächlich die Grünen, auch die AfD. Aber das ist generell interessant, um deine Frage zu beantworten. Man kann schon zu dem Befund kommen, dass bei den Grünen so ein gewisser Trotzeffekt da ist. So, jetzt erst recht, lass uns nicht kleinkriegen.
Wenn die Grünen jetzt also immer härter attackiert werden, auch von Parteien aus der Mitte, heißt das, dass eine politische Zusammenarbeit mit den Grünen in Zukunft nicht mehr denkbar ist? Also CDU-Chef Friedrich Merz hat sie ja als Hauptgegner bezeichnet.
Da hat sich aber schon ein Stück weit was geändert. Es gibt dann so eine ganz interessante Situation vor einiger Zeit. Da hat die CDU Veranstaltungen gemacht mit ihrer Parteibasis, um das neue Grundsatzprogramm zu besprechen, was sie sich jetzt gerade gibt. Und da wurde dann diskutiert mit den Leuten und da hat dann in Chemnitz jemand die Frage gestellt.
Wenn es eine Brandmauer gegen die AfD gibt, warum gibt es keine gegen die Grünen?
Da kann man erstmal überrascht sein über diese Frage. Merz hat dann aber sehr interessant reagiert. der hat dann ganz klar gesagt, Leute,
wenn wir uns gegenseitig die Kooperationsfähigkeit und die Koalitionsfähigkeit abstreiten, wenn wir von vornherein erklären, was nicht mehr geht in der demokratischen, in der breiten demokratischen Mitte unseres Landes, dann überlassen wir den Extremisten ganz links und ganz rechts das Feld. Diese demokratische Mitte, zu denen die Grünen auch gehören. Ja, die gehören dazu.
Das ist so von ihm so eine Aussage, die uns da schon ein Stück weit überrascht hat, in dieser Klarheit, in dieser Deutlichkeit. Seit Anfang des Jahres hält er sich da schon merklich zurück mit den Angriffen gegen die Grünen. Also das macht er natürlich auch ein Stück weit aus Kalkül, weil er weiß, dass er die Grünen als möglichen Koalitionspartner braucht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Merz die Grünen programmatisch total super findet plötzlich. Aber er scheint schon verstanden zu haben, dass diese aggressive Stimmung gegen die Grünen am Ende schädlich für alle ist, wie er ja auch in Chemnitz betont hat. Jetzt sagt er übrigens auch, die Grünen sind unser Hauptgegner innerhalb des Verfassungsspektrums unserer politischen Parteien. In diesem breiten Spektrum der politischen Mitte nennt er das.
Also, zoomen wir nochmal raus. Die Anfeindungen und Angriffe gegen die Grünen, das ist nicht nur besonders harte Kritik, sondern die haben eine neue Qualität, sagst du, eine andere Ebene. Was bedeutet das denn innerhalb einer Demokratie und für unsere Politik, dass sich das jetzt so verschärft hat?
Das ist natürlich vor allen Dingen in einem Jahr, wo viele Wahlen stattfinden, wie in diesem, schon ein wichtiger Faktor. Wir haben da mit Jasmin Riedel drüber gesprochen, die sagt, dass diese deutlichen Polarisierung, die es gerade gibt zu den politischen Rändern nach rechts und nach links, da ist es einfach total wichtig, dass die Parteien der Mitte und eben auch die Unionsparteien da nicht sprachlich einstimmen in dieses Konzert der Hass, Hetze, Diffamierung, die da vor allem rechts der Mitte stattfindet. Es ist nämlich am Ende tatsächlich, sagt sie, ein Problem für die Demokratie und auch für die Konsensfindung, wenn Mitteparteien dort so einstimmen, dass der politische Wettbewerb nachhaltig beschädigt wird.
Das Gegenüber anzuerkennen als politischen Gegner und ihn teilhaben zu lassen und sich ihm da auch inhaltlich zu stellen, das ist ganz wesentlich für die Demokratie. Und das ist ein Bärendienst an der Demokratie, der da betrieben wird.
Man muss sich ja einfach mal vergegenwärtigen, am Ende müssen die ja vielleicht auch miteinander koalieren. Und wenn man sich vorher schon so auf die Glocke gibt, dann wird das möglicherweise etwas schwieriger werden.
Und kann es sein, dass auch Friedrich Merz bei der Veranstaltung in Chemnitz genau das gemeint hat? Also wenn man dem politischen Gegner abspricht, dass er sich auf demokratischem Boden befindet, also dass er ein legitimer Gegner ist, dann leiden darunter letzten Endes alle Parteien, denn es könnte also alle Parteien treffen.
Genau, es könnte am Ende tatsächlich alle Parteien treffen, ja. Am Ende verliert sozusagen der politische Diskurs. Und auch ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang, das, was Jasmin Riedel auch sagt, dass wenn diese Delegitimierungsversuche von rechts und die dann in die Mitte reinkommen, das macht was mit den Menschen, das sickert ein bei den Menschen.
Das verschiebt das Sagbare. Wenn das aus allen Richtungen kommt, ja, dann muss es ja wohl in Ordnung sein, das zu sagen.
Das schädigt natürlich am Ende vor allen Dingen die Demokratie und das demokratische Miteinander.
Grün, grün, grün sind alle ihre Lügen.
Putin blickt neidisch auf die Grünen. Und du, sag mal, was hast du denn eigentlich jetzt so auf Dauer deiner Mutter gesagt, wegen dieser Nachrichten, die dir immer schickt? Also du kannst zwar jede einzelne nochmal fact-checken und dann vielleicht auch eine Recherche darüber machen, aber was hast du ihr denn am Ende gesagt, wie sie am besten damit umgeht?
Ich glaube, man muss immer, wenn man so eine Nachricht bekommt, erstmal einen Schritt zurücktreten und denken, kann das wirklich wahr sein? Es gibt ganz tolle Fact-Checking-Angebote von diversen Medien, die man nutzen kann, die darauf spezialisiert sind. Ein Tipp ist ehrlich gesagt auch einfach zu googeln. Wenn man meinetwegen googelt, Grüne wollen Einfamilienhäuser verbieten, dann findet man relativ schnell diese Fact-Checking-Seiten und dann auch die Wahrheit über diese Behauptung.
Was nimmst du denn jetzt eigentlich mit aus dieser Recherche, die angefangen hat mit den Nachrichten von deiner Mutter?
Also was mich schon überrascht hat, wie schnell Narrative aus ganz rechts außen Milieus in die Mitte dringen können. Das war mir nicht so klar und was das am Ende auch im Zweifel bewirken kann und dass man da, glaube ich, immer wieder genau darauf achten muss, was verbreitet man da, was ist der Kern der Informationen, stimmt die überhaupt und wo kommt sie her? Das muss man im Zweifel immer prüfen und das ist, glaube ich, schon etwas, was mir nochmal sehr bewusst geworden ist und diese Recherche hat da eine gewisse Sensibilität nochmal gebracht, ja.
Vielen lieben Dank dir, Robert.
Ich habe zu danken.
Robert Bongen hat gemeinsam mit Timo Robben zu Anfeindungen gegen die Grünen aus der politischen Mitte recherchiert. Für das Politikmagazin Panorama haben sie auch einen Film dazu gemacht. Den Link gibt's in den Shownotes. Autorin der heutigen Folge ist Susanne Dietrich. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Fabian Zweck, Laura Picerno und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Ihr habt immer noch nicht genug auf die Ohren, dann habe ich noch was für euch. Erinnert ihr euch noch an die Fußball-Weltmeisterschaft 2014? Genau, damals ist Deutschland Fußball-Weltmeister geworden. Was hat der WM-Titel mit seinen Helden gemacht? Der neue Podcast Wir Weltmeister spricht 10 Jahre nach dem Triumph von Rio mit Spielern und Trainern und zeigt euch eine etwas andere Geschichte nach dem Märchen von Rio. Den Podcast hört ihr ab dem 7. Mai in der ARD-Audiothek.
Mein Berater kam dann mal nach ein paar Tagen, hat mich gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, keine so einfache Zeit für mich.
Hallo, ich bin Martin Roschitz und ich erzähle euch die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, wie ihr sie noch nie gehört habt.
Konnte nicht schlafen die ganze Nacht.
Was hat der Titel mit seinen Helden gemacht?
Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn!
Das ist Tor, aber in 100 Jahren ist es auch egal.
10 Jahre danach fahre ich nochmal nach Brasilien und will wissen, wie wird man Weltmeister?
Und Schweinsteiger blutet da richtig, wo er ihm mit der Faust ins Gesicht gehauen hat.
Cut, unterm Auge, er steht auf und steht wieder irgendwo auf dem Platz. Ein Hero.
Es geht um den Titel, es geht um die Zeit danach und es geht um Geheimnisse.
So viele Chancen gibt's vielleicht nicht, aber ich habe dann auch gesagt, doch.
Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Hört euch den Podcast an. Wir Weltmeister, jetzt mit allen Folgen in der ARD-Audiothek.
Am 7. Mai geht's los.
Das ist schön. Das ist wunderschön.